Guten Morgen auch von meiner Seite. Es ist eine Freude, wenn man die Jungmannschaft unten so hört. Ich habe gerade gedacht, wir sind eigentlich gar nicht so höflich gewesen. Die haben uns gegrüßt und wir haben nicht zurückgegrüßt. Jetzt sind wir ja bei ihnen eigentlich auf dem Kopf. Jetzt habe ich gedacht, wenn wir rasch mit den Füßen ein bisschen stempeln, dann gibt das einen Gruß zurück zu ihnen, wenn wir ihnen rasch einen Gruß zurückschicken. Ja, so viel Höflichkeit muss sein, oder? Untereinander. Mal schauen, ob da noch einmal etwas retour kommt. Genau. Ja, wie Öl und Wasser habe ich die heutige Predigt überschrieben. Das hat einen Grund, das sehen wir noch. Zuerst aber, kennen Sie so Filmszenen, wo jemand einen Raum voll von Menschen betritt? Und in dem Moment, wo die Person reinkommt, verstummen alle. Und alle starren den Neuankömmling an. Ja, das gibt es leider nicht nur im Film, das gibt es leider auch in echt. Da kann es passieren, dass man einen Raum betritt, zu einer Gruppe von Menschen dazustößt und sofort kommt man zu spüren über. Das sind keine Worte, aber man spürt es irgendwie, dass man Freund ist. Und dass eigentlich so niemand richtig auf einem gewartet hat. Man fühlt sich so ein bisschen wie ein Eindringling in dem Moment. Und wisst ihr was? Das kann einem sogar beim Besuch von einer Kirche passieren. Die kann es passieren, dass man plötzlich das Gefühl hat, dass die Menschen lieber unter sich wären. Dass den Leuten jetzt ein Besuch heute am Morgen ungelegen kommt. Ja, gerne einen Besuch, aber jetzt gerade bitte nicht, vielleicht so. Und das ist mir auch schon passiert. Ich habe mal einen Kirche besucht, nicht hier. Und es haben dort alle schnell den Kopf zu mir gedreht, in meine Richtung. Ah, ein Freund. Und den Kopf wieder zurück. Und ja, das war kein schönes Gefühl. Alle haben irgendwie Beschäftigung hier. Ich habe das Gefühl, das ist einerseits sehr unhöflich. Einfach mal nach Höflichkeit beurteilt. Aber es ist definitiv in einer Kirche auch falsch. So die Ignoranz. So sollte es nicht sein. In einer Kirche geht es sich darum, dass alle Menschen willkommen sind. Also so würde es Gott, glaube ich, beschreiben. Alle Menschen sind willkommen. Ich bin sicher, Gott freut sich über jede Person, die einen Gottesdienst besucht und so dann auch damit ihre Sehnsucht nach Gott zum Ausdruck bringt. Und gerade darum finde ich es übrigens auch gut, um ein Kränzchen zu winden, dass wir uns wirklich Mühe geben, auf Besucher zuzugehen und ihnen auch das Gefühl vermitteln. Das ist sehr schön. Und ich hoffe, wenn du Besucher bist, dass du dich heute Morgen willkommen fühlst. Und sonst versuche ich es wenigstens in Wort noch zu machen. Herzlich willkommen. Genau. Das Ganze von irgendeiner Gruppe kommen, nicht richtig dazugehören, das ist aber nicht nur ein Problem heutzutage, das ist ein altes Problem. Das ist so alt, das Problem, dass schon der Paulus darüber schreiben tut. Und auch der hat wahrscheinlich gesagt, das ist ein altes Problem. Es scheint schon irgendwie zurückgehen auf den Anfang der Menschheit. Ja, der Paulus schreibt schon, dass es in der Kirche Gruppenbildungen gegeben hat. Und wenn ich jetzt gerade den Text von heute Morgen vorlese, dann werden wir hören, dass es da natürlich um einen tieferen Graben geht in der Kirche, als einfach etwas Neues kommt dazu. Es ist ein Thema, das grösser ist, das eine tiefere Schlucht gerissen hat durch eine Kirche, durch eine Gemeinde. Aber in diesem Text werden wir aufgefordert, die tiefe Schlucht irgendwie zu überwinden. Und dann finde ich, dann müssen wir auch so kleine Gräbli, wie das jemand neu hinzukommt, dürfen wir gar nicht auftun, sondern müssen auch dort drüber gehen. Der heutige Predigtext, der steht Epheser 2, 11 bis 22. Ich lese aber jetzt einmal 11 bis 18. Vergesst nicht, dass ihr, die ihr keine Juden seid, aufgrund eurer Herkunft Außenstehende wart. Unbeschnittene nannten euch die Juden, die das äußere Zeichen der Beschneidung tragen. Damals lebtet ihr getrennt von Christus. Ihr wart vom Volk Gottes. Israel ausgeschlossen und wusste nichts von den Zusagen, die er ihm gegeben hatte. Euer Leben in dieser Welt war ohne Gott und ohne Hoffnung. Aber nun gehört ihr Christus Jesus. Ihr wart fern von Gott, doch nun seid ihr ihm nahe durch das Blut seines Sohnes. Denn Christus selbst brachte Frieden zwischen den Juden und den Menschen aus allen Völkern, indem er uns zu seinem einzigen Volk vereinte. Er hat die Mauer der Feindschaft, die uns früher trennte, niedergerissen. Durch seinen Tod hat er dem Gesetz mit seinen Geboten und Verordnungen ein Ende bereitet und dadurch Frieden gestiftet, indem er beide in sich zu einem einzig neuen Menschen schuf. Er hat sie in einem Leib vereint und durch das Kreuz mit Gott versöhnt, sodass die Feindschaft ein Ende fand. Er ist gekommen und brachte die Botschaft des Friedens euch, die ihr fern wart von ihm wart, und den Juden, die ihm nahe waren. Durch das, was Christus für uns getan hat, können wir jetzt alle, ob wir Juden sind oder nicht, in einem Geist zum Vater kommen. Das einmal so als der erste grosse Teil von dem Predigtext. Ihr habt gehört, es geht in diesem Text um ein friedliches Miteinander von Juden und Nicht-Juden. Man hat früher einmal Juden und Griechen gesagt, aber das war irgendwie ein Weltbild. Man war Jude oder Griech. Also eigentlich könnte man sagen, zwischen Juden und Nicht-Juden. Oder eben, wenn wir noch ein bisschen über den Tellerrand von diesem Text rausschauen, dann geht es um die Einheit und den Frieden in Christus von all diesen Menschen, die an Jesus glauben. Ich möchte gerade mit Vers 11 und 12 anfangen. Der Paulus macht hier einen Rückblick. Er stellt noch einmal klar, wie es war, früher quasi. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns immer unserer Vergangenheit bewusst werden. Wenn wir unsere Vergangenheit kennen, dann fühlen wir uns in der Gegenwart nicht so verloren, finde ich. Die Vergangenheit gehört zu uns, sie ist unsere Geschichte. Es ist die Geschichte, die Gott schon mit uns geschrieben hat. Und das ist wichtig, dass wir uns dieser Vergangenheit bewusst sind. Und der Paulus sagt uns, nicht Juden, wie es um uns gestanden ist, bevor Jesus auf die Welt gekommen ist. Und zwar hat er 5 Punkte aufgezählt, die uns heute fehlen würden. Und ich habe das die Liste 5-mal ohne genannt. Wir wären ohne Christus. Wir hätten keinen Anteil am Volk Gottes. Wir wären ohne Wissen von diesen Zusagen, die Gott gemacht hat. Damit wären wir ohne Hoffnung. Und natürlich wären wir ohne Gott. Wenn man denkt, es sind nur 5 Sachen. 5 ist ja nicht viel. Das ist eine Handvoll. Und diese Liste hat es aber massiv in sich. Diese 5 ohne, die kosten uns etwas. Wenn wir das heute hätten, das ist brutal. Ich finde, die Liste muss uns zu denken geben. Wir wären verloren. Wir wären verloren. Wenn Jesus nicht für unser Heil auf die Welt gekommen wäre. Ohne dass Jesus Mensch geworden wäre und ohne seinen Tod am Kreuz und ohne seine Auferstehung nach 3 Tagen, wären wir jetzt kein Teil vom Volk Gottes und hätten kein Wissen von diesen herrlichen Verheißungen und Zusagen in seinem Wort. Und ohne den Sohn hätten wir keinen Zugang zum Vater. Und wir hätten vielleicht viele Götter. Die Griechen hatten damals so viele Götter. Ist das anstrengend gewesen? Nur bis du die Namen alle können und dann gewusst hast, wer als wo zuständig ist. Und am Schluss haben sie gleich nicht geholfen. Man hatte vielleicht viele Götter, aber man hatte nicht den einzig wahren Gott. Und man hatte keinen Zugang zu ihm. Und ich glaube wirklich, wenn wir das alles nicht hätten, hätten wir irgendwie auch keine Hoffnung. Was würde uns denn Hoffnung geben in unserem Leben, wenn wir auf das alles müssten verzichten? Bei falschen Göttern findest du keine echte Hoffnung. Echte Hoffnung gibt es beim echten Gott. Ich könnte sagen, eigentlich könnte es auch gerade ein bisschen früher, wenn man das so durchgeht. Wenn man all die Konsequenzen denkt. Und ich glaube, wir können es auch kehren. Es soll uns nicht nur früher, sondern es soll uns glücklich machen, dass wir das alles haben. Weil das ja nicht Realität hat für uns. Eigentlich können wir sagen, es ist 5-mal mit. Wunderbar. Sehr schön. Und ich dachte, wir machen ein kleines Experiment schnell, damit wir besser verstehen können, wie das früher war, wo Jesus noch nicht auf die Welt gekommen ist und was Jesus wirklich geleistet hat. So. Wir brauchen hier ein Glas, ist noch leer, und ein Holzspieß. Nicht zum Aufspießen, sondern für etwas anderes. Das ist Wasser. Ist nicht irgendwie etwas Giftiges, ich beweise es. Nein, ja, gerade Durststurm. Aber es dient auch als Beweis, oder? Und Öl. Wasser und Öl. Das trinke ich nicht, das müssen wir jetzt glauben. Wenn die Stimme ganz kratzig ist, kann ich einen Schluck nehmen. Olivenöl. Aber es spielt keine Rolle. Wasser und Öl. Sie sind jetzt hier zusammen im Glas. Aber so richtig, richtig verbunden miteinander sind sie nicht. Die trennen sich. Und ich kann es natürlich jetzt umrühren. Und wenn ich mich richtig anstrenge und richtig Mühe gebe, dann gibt es also einen Erfolg. Ich hoffe, man sieht es ein bisschen. Aber also es ist nicht ohne Anstrengung. Gut, ihr könnt den Mixer mitnehmen, aber das wäre jetzt ein bisschen lauter. So. Gab sich Mühe. Aber schon nach kurzer Zeit trennen sich die wieder. Man sieht schon, wie das Wasser wird unten klar. Die letzten Sachen steigen auf. Das Öl ist oben. Man könnte sagen, die teilen sich jetzt zwar den gleichen Lebensraum, aber so richtig miteinander zu tun haben, wollen die beiden Sachen nicht miteinander. Und was jetzt für was steht, müssen wir gar nicht festlegen. Etwas ist Juden, etwas sind nicht Juden quasi. Und so muss es in dieser Gemeinde oder so muss es miteinander sein, bevor Christus auf die Welt kam. Gleich Lebensraum können teilen, aber nicht vermischbar. Keine Chance gehabt. Man könnte sagen, das Wasser hat das Öl nicht willkommen geheissen und das Öl hat das Wasser nicht willkommen geheissen. Wir sind einander aus dem Weg gegangen. So gut wie es gegangen ist und es ist sehr gut gegangen. Und jetzt, dann ist Jesus ins Spiel gekommen. Paulus beschreibt, dass Jesus geschafft hat, die zwei Sachen zu vereinen. Und Jesus ist heute Morgen hier in unserem Experiment ein bisschen Spülmittel. Mal schauen, ob ich schon genug Jesus genommen habe. Wir schauen mal, wie sich das jetzt so bewegt. Dank dem, dass Jesus nachher zu ihnen gekommen ist, ist etwas möglich geworden, dass sich. Jetzt braucht es noch. Dass zwei Sachen, die sich nicht verbinden lassen, zwei Sachen, die wirklich nicht wollen, zusammenfinden, zwei Sachen, die sich abgestoßen haben, die sich getrennt haben, die sind plötzlich eins geworden. Es hat nicht nur eine Durchmischung, sondern es hat ein Zusammenkommen stattfinden können. Es ist eine Einheit geworden, dank Jesus Christus. Oder da, dank Spülmittel, kann Wasser und Öl eine Einheit werden. Und zum Rest noch kurz beweisen, oder rasch ein bisschen aufzeigen, wie das war, wie Heiden und Juden so miteinander umgegangen sind, habe ich je drei Beispiele. Was zum Beispiel die Juden über die Heiden gesagt haben oder über die Griechen. Wenn eine Jüdin einen Heid geheiratet hatte, hat ihre Familie ihr Begräbnis gefeiert. Sie hat als gestorben gegolten in der Familie. Schrecklich, oder? Es war zum Beispiel Juden aber auch nicht erlaubt, das Haus eines Heiden zu betreten. Das ist nicht gegangen. Das war verboten. Also gegangen wäre schon, aber es war verboten. Und die Juden haben gesagt, die Heiden sind das Brennholz der Hölle. Man ist damals nicht so zimperlich miteinander umgegangen, aber ich würde sagen, das war doch recht ein böser Spruch. Aber es geht nicht um die Juden schlecht darstellen. Auch die Heiden waren nicht zimperlich oder die Griechen. Der Aristoteles, ein Grieche, hat gesagt, alle Nicht-Griechen sind Barbaren oder Tiere. Und er hat natürlich die Juden gemeint mit dem Begriff Nicht-Griechen. Der Plato hat gesagt, alle Nicht-Griechen sind von Haus aus unsere Feinde. Eine Feindschaft hat er in dem Sinn gesehen. Und vielen Nicht-Griechen war es nicht erlaubt, einen griechischen Kultus zu besuchen. Was sie wahrscheinlich auch nicht haben wollen, die Juden. Aber es war per se schon verboten. Es hat sich wieder ein bisschen getrennt. He? Mein Spülmittel hier ist zwar biologisch abbaubar, aber es macht nicht genau das, was ich will. Aber das Gute ist, das ist ein Experiment, das ihr daheim mit eurem Spülmittel noch nachbauen könnt. Seife ging auch. Genau, das war so die Sicht der Juden und der Heiden aufeinander. Also das war nichts Rosiges, das war wirklich etwas, das gar nicht gut war. Und das ist so der Rückblick, den Paulus in den ersten zwei Versen gemacht hat. Und wenn wir uns jetzt hier weiter vorwärts gehen, Verse 13 bis 17 anschauen, dann sehen wir, dass zweimal, gerade im Vers 13 und im Vers 17, so nah und fern vorkommt. Ich habe es unterstrichen, aber es kommt einfach vor. Einmal im Vers 13, Kombination nah und fern, und einmal im Vers 17, nah und fern. Und ich weiß schon, wenn ich jetzt sage, da kommt nah und fern vor, dann ist das noch nicht so die Mega-Sensation für euch, dass ihr da total aus dem Häuschen seid. Aber wir müssen mal rasch anschauen, was dahinter steckt. Wir sind fern von Gott und vom Volk Israel und sind jetzt nah zu Gott und nah zu Israel. Das sagt der Paulus da. Wir sind fern von Gott und vom Volk Israel und wir sind jetzt nah bei Gott und nah bei Israel. Es ist so ein doppeltes Verständnis. Es geht um Distanz zu Gott und es geht um Distanz zu Israel. Und wenn wir dem Gedanken weiterfolgen, dann tut sich auch etwas ganz Spannendes auf. Jesus ist somit für unsere Erlösung am Kreuz gestorben. Und das ermöglicht eine Einheit zwischen Gott und dem Mensch. Zwischen Gott und dem Mensch. Jesus hat eine Einheit gesorgt zwischen Gott und dem Mensch. Aber, als wäre die Lösung noch nicht genug, gibt es eben noch einen zweiten Aspekt bei der Tat von Jesus. Der Messias ist auch zwischen Einheit von Mensch zu Mensch. Oder zu der Einheit von Nicht-Juden und Juden gestorben. Auch dort stiftet er eine Einheit. Gottlose wir, Griechen, die Heiden, haben den wahren Gott gefunden. Wir haben den wahren Gott gefunden. Und haben Anteil an der Verheißung Gottes bekommen. Und damit ist Hoffnung ins Leben von uns, nicht Juden, gekommen. Und dass Jesus das erst möglich gemacht hat, da lässt eben der Paulus keinen Zweifel. Vers 14 heisst es, denn Christus selbst. Denn Christus selbst hat das möglich gemacht. Niemand anders. Wir sollen gar nicht auf die Idee kommen, das ist in Paulus sein Anliegen, jemand anders hat das vollbringen können. Oder wir sollen gar nicht auf die Idee kommen, ja, weißt, die Juden haben sich ein bisschen einen Ruck gegeben und nicht Juden haben sich ein bisschen einen Ruck gegeben und dann haben sie mal zusammen WM geschaut und nachher sind sie Freunde geworden. Irgendwie so. Das wäre nicht passiert. Nie. Nur Jesus hat das machen können. Und dann finden wir im Vers 18 eigentlich wie die Zusammenfassung von dem allem, was wir jetzt schon gehört haben. Dort schreibt er, durch das, was Christus für uns getan hat, können wir jetzt alle, ob wir Juden sind oder nicht, in einem Geist zum Vater kommen. In einem Geist meint da einmütig, nicht nur vermischt, sondern einmütig, in einem Geist verbunden. Wir können aber mit dem Vers 18 nicht einfach aufhören. Das merken wir erst, wenn wir den Vers 19 noch lesen. Der fängt im Urtext an mit «also». Und wenn ein Text Der nächste Abschnitt mit «also» anfängt, dann kommt da noch irgendetwas. Dann kommt eine Schlussfolgerung. Wir müssen das rasch noch kurz anschauen. Vers 19 heisst es dann, auf Deutsch fängt es jetzt nicht mit «also» an, aber deshalb. «Deshalb seid ihr nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie.» Das muss ja einen Grund haben, dass wir jetzt zusammengekommen sind. Dass wir nicht Juden dürfen Anteil haben an diesen Verheißungen. Dass wir dürfen Anteil haben an Gott. Dass wir dürfen Hoffnung haben. Dass wir dürfen Zugang haben. Dass wir dürfen zusammengekommen sein mit den Juden. Das hat einen Grund. Da sehen wir. «Deshalb seid ihr nicht länger fremd und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie.» Man hat jetzt Bürgerrecht. Ich weiß nicht, ob sich jemand in letzter Zeit mal einbürgern lassen hat, hier in der Schweiz. Schau, Ulrich. Miriam auch. Du musst beantragen, musst ein paar Formulare ausfüllen. Dann irgendeinmal kommst du einen Brief über, musst ihn holen auf die Post. Dann machst du ihn auf und dann steht drinnen, ob du jetzt Schweizer geworden bist. Wenn du geworden bist, dann darfst du den Pass beantragen und dann hast du den Pass. Und dann ist es soweit. Dann hast du die gleichen Rechte wie alle, die schon immer Schweizer waren. Und du hast die gleichen Pflichten wie alle, die schon immer Schweizer waren. Du bist dann absolut aufgenommen. Und wir sind jetzt also Mitbürger geworden. Ja, wo? Wir gehören jetzt zum Volk Gottes. Vollständig. Ich glaube, das ist noch wichtig. Wir sind jetzt vollständig ein Teil vom Volk Gottes. Manchmal haben wir das Gefühl, ja, weiss, ich bin doch kein Jude. Ja, das bist du nicht. Aber du bist 100% ein Teil vom Volk Gottes. Wir sind 100% im Volk Gottes drin. Einen Pass haben wir nicht, wir haben kein Büchlein, das wir zücken können. Aber wenn du an Jesus Christus glaubst und ihn eingeladen hast, Herr über dein Leben zu sein, dann gehörst du zu Gottes Volk. Oder der Paulus hat es so gesagt, dass wir dann eben zu allen Gläubigen gehören. Wir können sagen, zu Gottes Familie gehören wir jetzt. Und in einer Familie bist du automatisch reingekommen. Ich gehe davon aus, dass uns niemand so Fotos gezeigt hat, möchtest du diese Familie oder da hat die noch die und da haben wir noch die auf diesem Kontinent. Ich glaube, so war es nicht. Ich mag mich nicht mehr ganz erinnern. Aber ich würde davon ausgehen, wir sind einfach in eine Familie gekommen, ungefragt. Wir konnten das nicht auswählen. Und das heisst, es hat dich niemand gefragt, woher du kommst, und du hast irgendwie müssen arrangieren. In einer Familie kannst du schlecht aus dem Weg gehen. Wir sollten einander auch nicht aus dem Weg gehen in einer Familie. Man muss irgendwie lernen, miteinander zu leben. Man muss lernen, immer wieder einander zu vergeben, einander zuzugehen, unterwegs zu sein. Und in der Gottesfamilie verhält es sich doch eigentlich gleich. Wir können unsere Geschwister nicht auswählen. Es steht uns auch nicht zu sagen, glaube ich jetzt nicht mehr, dann bist du nicht mein Bruder oder meine Schwester im Herrn. Das geht nicht. Wir müssen auch hier miteinander auskommen, einander können vergeben, wieder aufeinander zugehen, einander gern haben, einander lernen, gern zu haben, wenn es nicht einfach so klappt. Gott bitten, dass wir einander gern haben können. Ja, das kostet auch etwas. Und so wie Seife, ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht von diesem Spülmittel, so wie Seife eigentlich Kraft hätte, das ultimativ miteinander zu vermischen, probiert es bitte daheim aus und meldet, welches Spülmittel das super wäre. So wie Seife Kraft hätte, das ultimativ miteinander zu vermischen, so hat doch Seife auch Kraft, Schmutz abzuwaschen. Also so wie Jesus konnte machen, dass nicht Juden und Juden zusammenkommen, so hat Jesus auch können, so kann Jesus uns auch immer wieder vergeben und uns helfen, dass wir eben in Frieden können zusammenleben können. Er ist es, der uns immer wieder reinmachen kann. Und ein Mitglied von Gottes Familie zu sein, heisst, ein Teil von einer Grossfamilie zu sein. Das muss man auch sagen. Wir sind nicht Einzelkind in der Familie Gottes. Es ist eine Grossfamilie. Die grösste Familie wahrscheinlich. Ich würde jetzt mal sagen, niemand hat so viele Geschwister wie wir in der Familie Gottes. Wo immer du in der Welt hingehst, ist die Chance riesig, dass du auf einen Bruder oder auf eine Schwester wirst stoßen. auf jemanden, der an den gleichen Gott glaubt, der auch zu dem Volk Gottes gehören tut. Und kommt ein Gläubiger da zu uns in Gottesdienst, ja, dann sollten wir ihn fröhlich aufnehmen, sollten uns freuen daran, dass ein Geschwister zu uns kommt. Ja, unser Herz sollte voll Liebe sein. Und er sollte das Gefühl haben, dass er willkommen ist. Und so nebenbei, ich habe es schon gesagt, ich finde, wir leben das schon sehr gut. Ich höre immer wieder von Besuchern, dass sie sich bei uns wirklich wohlwollend und freundlich empfangen fühlen und wohl sind da in unserer Mitte. Wir dürfen einfach nicht aufhören, das weiter zu tun. Wenn wir etwas haben, dann müssen wir auch daran festhalten, das soll so bleiben. Und trotzdem frage ich mich manchmal aber, ob wir uns wirklich bewusst sind, dass alle Gläubigen zu Gottes Familie gehören. Das ist etwas, das können wir hier oben relativ schnell wissen. Und ich bin sicher, wenn ich das so sage, dann werden wir zustimmen. Ja, das ist so, Simon. Also irgendwie kognitiv haben wir es geschafft, die Worte anzunehmen. Alle Gläubigen gehören auch zu Gottes Familie. Aber hat es wirklich unser Herz berührt? Ist es wirklich runtergerutscht? Wenn wir anderen Gläubigen begegnen, kommt das wirklich durch? Ich bin nicht immer sicher, ich bin nicht einmal bei mir immer sicher, ob ich das wirklich immer parat habe. Aber es wäre gut, wenn ich die Freude hätte. Wenn du deinen Blick da so drehen, schweifen lässt, dann kannst du ruhig ein bisschen den Kopf drehen und umschauen. Das sind wir. Das ist quasi die Krishona-Bruck-Sektion von dieser Gottesfamilie. Schaut einander ein bisschen an. Du spürst es selber, löst es eine Freude aus, all die Geschwister. Wie geht es dir so damit? Du weißt es ganz selber. Ich hoffe es, dass wir uns freuen, uns immer wieder zu sehen und ja, dass wir immer mehr auch wirklich das Familiengefühl dürfen haben hier in dieser Gemeinde. Jetzt schauen wir aber erst noch kurz die letzten Versen an von diesem Abschnitt. Dort geht es so weiter. Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist, mit Christus Jesus selbst als Eckstein. Dieser Eckstein fügt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen. Durch Christus, den Eckstein, werdet auch ihr eingefügt zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. Der Paulus braucht dann das Bild von einem Haus und wir alle sind quasi Baustein von diesem Haus. Und der zentrale Stein, der erste Stein, der gelegt ist, der Stein, wo sich alle anderen daran ausrichten müssen, ist Jesus Christus, eben der Eckstein. Und durch Jesus Christus sind auch wir eingefügt in den Bau. Vorhin hat es das Bild von der Familie gebraucht und jetzt kommt noch das Bild von dem Haus, von dem Bau, wo es am Schluss um die Wohnung geht, wo Gottes Geist leben tut, ein Tempel. Ich finde, was für ein Schlussbild, das uns der Paulus hier noch mitgibt. Und das alles ist erst möglich geworden durch Jesus Christus. Indem als Jesus uns, ich gehe davon aus, wir sind alle Nicht-Juden, uns Nicht-Juden mit den Juden verbunden hat. Wir hatten keinen Zugang. Wir hatten ihn einfach nicht. Und jetzt haben wir ihn. Jetzt dürfen wir mit Stein sein von diesem Tempel. Ein Riesenvorrecht. Etwas Gewaltiges. Ja, und jetzt kann ich da stehen und sagen, all die, die an Jesus glauben, sind durch ihn verbunden zu einer Familie. Das ist etwas Herrliches. Und ich wünsche mir, dass die Wahrheit immer tiefer in uns dringen tut und dass die Freude immer grösser wird. Und dass wir aber auch nie vergessen, es geht nicht einfach darum, ich habe jetzt Heil. Ich habe mich bekehrt und jetzt habe ich Zugang zu Jesus. Jetzt habe ich Zugang zum Vater. Ich finde, es ist auch immer wichtig, dass wir wissen, wir sind jetzt ein Teil vom Volk Gottes. Uns darf Israel nicht ganz egal sein. Wir sind ein Teil von Gottes Volk. Wir sind dort drin in der Pfropft. Amen. Wir singen ein Lied zusammen und nachher kommen wir zum Abendmahl.